SWR 2 Forum.
Belarussisch Roulette. Was bringen Sanktionen gegen Lukaschenko? Mein Name ist Klaus Heinrich. Die Europäische Union plant Strafmaßnahmen gegen den belarussischen Machthaber Lukaschenko wieder einmal. Nach der erzwungenen Landung eines innereuropäischen Linienflugs in Minsk zeigt sich die EU diesmal entschlossen, schnell und konsequent zu handeln. Der Flugverkehr mit Minsk wurde sofort eingestellt, wirtschaftliche Sanktionen sollen bald beschlossen und umgesetzt werden und treiben Lukaschenko erst einmal in die Arme seines letzten Unterstützers, Russlands Präsident Wladimir Putin. Die Preisfrage, wie immer bei Sanktionen, Volk, Opposition oder Establishment, wem schaden, wem nützen solche Maßnahmen? Und was bedeutet dieser eigentlich innenpolitische Konflikt in einem kleinen Land in Europas Osten für das Verhältnis von Europäischer Union und Russland? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum der Autor und Journalist Ingo Peetz. Er arbeitet als Redakteur für das Belarus-Projekt des Portals Decoder.org in Berlin. Dr. Astrid Sahm ist Osteuropa-Historikerin und arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und Jakob Wöllenstein, er leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belarus. Herr Wöllenstein, was erfahren die Belarussen in den offiziellen Medien des Landes über den Flugzeugcoup und die Gefangennahme des Bloggers Roman Protasevich und seiner Freundin Sofia Sapega?
Ja, das Offiziellste, was es natürlich gab, ist die Stellungnahme, die 2 Tage lang erwartet wurde von Herrn Lukaschenka selbst, der im Parlament aufgetreten ist am Mittwoch. Und ja, sehr erwartbar natürlich sagte, es wäre alles mit rechten Dingen zugegangen. Das wäre eine Rettung gewesen. Das war ja sogar die erste Nachricht, die kam über den offiziellen Telegram-Kanal von der Präsidialadministration am Sonntag. Da war der Titel »Der Diktator rettet Europa«. Also daran wird ganz klar festgehalten an dieser Narrative, dass es eine Terrordrohung gab und entsprechend gemäß den internationalen Protokollen gehandelt wurde, da Schaden abzuwenden, ja sogar von der Europäischen Union. Und dann die Details wurden ja nun näher vorgestellt, dass also eine E-Mail aus der Schweiz gekommen wäre von der Hamas, die das ja schon längst auch ziemlich klar dementiert hat, dass sie das gewesen ist. Und dann ja eben Vilnius nach dieser Sicht sich geweigert hätte, den Flug aufzunehmen und Belarus eben selbst oder Lukaschenko persönlich entschied, ihn eben nach Minsk zu holen, da zum Landen zu bringen. Und das an allem Weiteren, dass das Flugzeug dann so lange da in Minsk 7 Stunden lang geparkt war, die Piloten selbst schuld gewesen wären. Und dass ja der Westen nun von einer Strangulation, hieß es, zum hybriden Krieg übergeht. Also es ist der Westen, der daran schuld ist, der das missbraucht, der sowieso mit doppeltem Maßstab ohnehin das Land immer nur beurteilt und es darum geht. Und das ist das Spannende, wie man diese Rede am Mittwoch auch lesen kann, dass er wieder versucht, sich eben darzustellen, als ob der Westen einen Angriff plant und Belarus als Sprungbrett dann dienen soll auf Russland.
Wird denn auch über die EU-Sanktionen berichtet in den offiziellen Medien?
Es wird darüber berichtet, dass es großen Druck gibt aus dem Ausland, dass die EU also von vornherein ja schuld ist oder der Westen schuld ist an den Protesten im letzten Jahr, dass das ganz klar eine Farbrevolution wäre, die eben vom Westen aus vorbereitet ist. Und über die Sanktionen wird schon gesprochen. Klar, das kommt schon vor, aber eben alles als eine einseitige, unbegründete, aggressive Reaktion, die, das sagt auch der Außenminister Mackay, die Wirtschaft des Landes letztlich zerstören soll. Und sogar dieses Investitionspaket, was ja in den deutschen Medien leider, finde ich, ein bisschen zu sehr als eine Sanktion beschrieben wurde. Also dass Frau von der Leyen ja sagte, wir haben 3 Milliarden Euro Investitionen, die eingefroren sind. Da war die Nachricht in den deutschen Medien, die ich gesehen habe, Investitionen werden eingefroren. Aber das ist ja ein Signal gewesen, dass die EU das ankündigt, 3 Milliarden Euro bereitzustellen, Investitionen und nicht Almosen, sondern man sieht ein großes Potenzial für die Zusammenarbeit, wenn das Land demokratisch wird. Das ist etwas unpräzise noch. Aber dass auch da es heißt, dass Lukaschenko sagte, diese 3 Milliarden Euro dienen dafür, dann liberale Reformen anzustoßen, die auch letztlich die Wirtschaft kaputt machen sollen.
Herr Peetz, Roman Protasevich hat für Nechta gearbeitet, einen Social-Media-Kanal, der in seinen Hochzeiten über 2 Millionen Nutzer hatte und das bei einer Bevölkerung von 9,5 Millionen Menschen. Dann wissen die Belarussen mehr, als der Regierung lieb sein kann, oder?
Ja, das ist sicherlich so. Man muss allerdings jetzt wissen, dass das Nechta schon seit geraumer Zeit als extremistisch eingestuft worden ist. Das heißt, bedeutet auch, dass wenn man diesen Kanal womöglich auf dem Smartphone hat und dann festgenommen wird, dass das gegen einen verwendet kann. Das bedeutet, dass viele auch diesen Kanal natürlich gelöscht haben in Belarus selbst. Nichtsdestotrotz spielt da natürlich immer noch eine große Rolle für die Information. Er hat eine große Rolle dafür gespielt, für die visuelle Seite. Um die visuelle Seite des Protests im vergangenen Jahr nicht nur nach innen, sondern auch nach außen zu transportieren. Wir erinnern uns, dass auch viele Korrespondenten, es gab fast keine Korrespondenten vor Ort. Ab Oktober ist ihnen dann auch die Akkreditierung entzogen worden, also den internationalen und den lokalen Kräften der internationalen Medien. Das heißt, es gab wenig journalistische Informationen. Jachta ist natürlich kein journalistischer Kanal, sondern eine Art aktivistischer Kanal. Nichtsdestotrotz wichtig natürlich. Das zeigt jetzt auch ja die Festnahme von Podrasewicz. Anmerken noch dazu, aber es gibt natürlich auch noch unabhängige Medien, also professionelle Medien in Belarus selbst, die trotz dieser ja wahnsinnigen Repression, anders kann man es wirklich nicht nennen, erst vor 10 Tagen ist das größte unabhängige Medienportal Tutbai angegangen worden. Es sitzen immer noch 10 Mitarbeiter von Tutbai in Haft, genauso wie, ich glaube, 12 aktuell andere Journalisten. Im vergangenen Jahr sind 500 Journalisten vorübergehend inhaftiert worden. Das zeigt, dass die Staatsmachthaber kein Interesse an einer Öffentlichkeit haben und daran, dass die Informationen über Repression beispielsweise ja nach außen transportiert werden. Deswegen sind diese Repressionen so wahnsinnig groß. Ja.
Und trotzdem gibt es Journalisten, die weiterarbeiten. Ich meine natürlich unabhängige Journalisten, ja, trotz der Repressionen.
Ja, jetzt gerade aktuell in dieser wirklich brisanten Woche, also seit dieser Geschichte mit dem Flugzeug, seit Sonntag, macht jetzt gerade Tutbai, dass er wirklich auf dem Fadenkreuz des Regimes steht, wirklich immer noch fantastische Arbeit, hat Haklein herausgefunden, wie das alles gelaufen ist, auch mit der Hamas und den unterschiedlichen Kommunikationswegen zwischen Piloten und Minsker Flughafen und so weiter. Also sie machen nichtsdestotrotz immer noch wahnsinnig gute Arbeit und es ist einfach auch für uns die Frage, wie lange diese Arbeit überhaupt noch fortbestehen kann, damit wie auch wir an Informationen hier bei uns kommen.
Frau Sam, die Anwältin von Roman Protasevich, Inessa Olenskaya, durfte nach 4 Tagen zu ihrem Klienten und sagte anschließend, alles sei gut, er sei guter Dinge, positiv und fröhlich. Ist diese Aussage belastbar?
Diese Aussage entspricht den Aussagen, die auch andere Anwälte, die oppositionelle Häftlinge vertreten, von sich geben. Und ich denke, wir müssen sie differenziert werden. Ich denke, dass da die Sicherheitskräfte, die politische Führung jetzt schon sehr wohl darauf achten, dass Herr Protasevich nicht zu schlecht behandelt wird, weil man möchte nicht noch einen weiteren Skandal verursachen, was das angeht, und hier Vorwände liefern. Andererseits muss man berücksichtigen, dass alle Anwälte auch unterschreiben müssen, dass sie keine Informationen nach außen tragen. Sie will ihrem Mandanten natürlich nützen und nicht schaden. Und wenn sie anderes berichten würde, würde sie ihrem Mandanten schaden. Sie hatten ja schon angesprochen, sie hatte mehrere Tage keinen Zugang. Sie hatte auch erst sehr spät Einsicht in die Unterlagen bekommen. Mehrere Anwälte haben im vergangenen Jahr ihre Lizenz verloren, die eben politische Häftlinge vertreten haben. Einige wurden sogar selber verhaftet, die mit dem Stab von Viktor Babariko gearbeitet haben. Also in dem Sinne ist diese Aussage zu relativieren natürlich, weil sie auch unter dem Vorbehalt besteht, dem Mandanten nicht zu schaden. Gleichzeitig haben wir aber auch Briefe von anderen Gefangenen aus den Gefängnissen, die sehr wohl zeigen oder zum Ausdruck bringen, dass die Haftbedingungen zumindest erträglich sind.
Es gab ja diese Videoschnipsel von Protasevich und seiner Freundin, die der Welt dann vorgeführt wurden, um sie zu beruhigen oder um sie zu schockieren. Das war ja so ein bisschen die Frage. Wie war denn die Wirkung dieser Videos bei der belarussischen Bevölkerung wohl, Frau Sam? Das war ja offensichtlich, dass beide ja nicht gerade zart behandelt wurden in der Haft.
Darüber können wir nur spekulieren, wie diese Aussagen zustande gekommen sind, ob hier wirklich physische Gewaltanwendung oder andere Formen von Drohungen oder was beispielsweise Verwandte angeht, dahinter stehen oder ob umgekehrt eher Strafmilderung oder auch Verbesserung versprochen wurden. Eindeutig ist, das waren abgelesene oder vorgegebene Statements, wie sie auch andere Häftlinge, Verhaftete von sich gegeben haben. Das ist ja nicht das erste Mal, dass solche Statements veröffentlicht werden. Und wenn man beispielsweise Viktor Babariko nimmt, mit ihm wurden ja über 10 weitere Mitarbeiter des Managements der Bank verhaftet und laut offiziellen Angaben haben alle Geständnisse abgelegt, mit Ausnahme von Viktor Babariko. Also es ist hier keine Ausnahmesituation und die Bewertung hängt davon ab, auch wie die Gesamtposition innerhalb des politischen Konflikts ist. Diejenigen, die die Protestbewegung unterstützen, vertrauen diesen Aussagen natürlich nicht, sondern nehmen sie als erzwungen wahr. Andere Teile der Bevölkerung denken sich wahrscheinlich schon, dass da etwas daran sein würde.
Präsident Lukaschenko trifft sich heute mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Sotschi. Es geht mal wieder um wirtschaftliche Hilfe angesichts der drohenden EU-Sanktionen. Putin unterstützt Lukaschenko schon lange. Ein teurer Spaß für Russland. Verliert Putin, Herr Wöllenstein, irgendwann die Geduld und das Interesse an Lukaschenko?
Ich glaube, man muss da differenzieren, wie sehr es dem Herrn Putin um Herrn Lukaschenko persönlich geht und wie sehr es ihm um das Land Belarus geht. Und ich glaube, bei dem Letzten ist völlig eindeutig, dass das Interesse nicht verloren wird, weil es ein ganz klares, sehr wichtiges strategisches Interesse von Russland gibt, aus verschiedenen Gründen. Einmal ein geopolitisches, sicherheitspolitisches. Die Wahrnehmung des Kreml oder die zumindest nach außen immer getragen wird, ist ja, dass man bedroht wird von der NATO. Es wird der NATO vorgeworfen, die Osterweiterung im Bruch von Versprechen durchgeführt zu haben und eben an die russische Grenze gerückt zu sein. Und da wird Belarus gesehen eben als ein wichtiger Verbündeter, der ja im Westen an drei NATO-Staaten grenzt und im Süden an die Ukraine, die ja nun unbedingt in die NATO hinein möchte. Also das strategische Ziel von Herrn Putin, dass man jegliche NATO- und Westexpansion möglichst weit weghält, das ist, glaube ich, eindeutig. Den Zugriff Russlands auf Belarus, der ja in vielen Bereichen sehr stark ohnehin schon ist, den zu wahren, ist, glaube ich, ganz stark und eindeutig. Und letztlich, was ich höre von Experten, sowohl aus Belarus als auch aus russischen Kreisen, ist, dass man den Herrn Lukaschenko am liebsten auf den Mond schießen würde für seine Spielchen, die er in Anführungszeichen in den letzten Jahren getrieben hat, wo er ja einigermaßen doch Beachtenswertes verstanden hat. So eine Äquidistanz ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber sich zumindest von Russland so weit zu emanzipieren, dass er Spielräume hat und eben viel näher, gerade im Bereich, also in den pragmatischen Bereichen, Handelspolitik, aber sogar auch Verteidigung, Sicherheitspolitik mit dem Westen, doch auf Tuchfühlung zu gehen, bis dahin, dass es ja einen regelrecht antirussischen Wahlkampf letztes Jahr gab, den Herr Lukaschenko betrieben hat, mit dieser spektakulären, Hollywood-reifen Verhaftung von russischen Söldnern, die auf Durchreise ja scheinbar waren. Und das wurde kommuniziert, als wäre das die Spitze einer drohenden Invasion. Und wo die Wahrnehmung war, dass das auch an den Westen gerichtet ist, man eben sagt, ihr dürft uns nicht zu sehr unter Druck setzen für Menschenrechtsfragen, weil sonst schluckt uns Russland, wieder in Anführungszeichen. Und das wurde ihm, glaube ich, doch sehr übel genommen, dass eben auch mit den Amerikanern es da durchaus auch Kontakte gab, bis hin zu Energielieferungen. Und es also dem Herrn Putin nach allem, was wir beobachten können, nicht um Herrn Lukaschenko persönlich ging. Es war ja auch eine relativ lange Zeit doch eine Zurückhaltung erstmal in den ersten Tagen nach der Wahl, trotz des Gratulationsschreibens, was auch nicht als erstes von Russland kam. Aber bis dann Putin doch stärker die Unterstützung dann ankündigte oder in Aussicht stellte, bis hin ja zu den roten Linien, wenn die protestierenden Regierungsgebäude stürmen, dann würde es wirklich eine harte Antwort geben. Aber dass es eben vor allem darum geht, und ich glaube, das ist bis heute der wichtigste Grund, warum Russland und Herr Putin persönlich ihn eben unterstützt, weil das System, das politische System in Belarus einfach sehr ähnlich ist wie das russische. Viele Russen sehen Belarus als das bessere Russland. Und wenn es nun in einem post-sowjetischen Land, das eben so nah und strukturell in vielen Dingen politisch so ähnlich ist, es eine in Anführungszeichen wiederum Farbrevolution aus seiner Sicht gäbe oder einfach eine demokratische Revolution, ist das natürlich sicherlich zu sehen vor dem Hintergrund, dass es ja auch in Russland Proteste gab und Nawalny und er das nicht zulassen möchte, dass es eben so ein Paradebeispiel gibt, das dann in Russland Menschen inspirieren könnte.
Jetzt haben wir 55% des Außenhandels hat Belarus mit Russland jetzt schon. Jetzt die Sanktionen treiben Belarus doch endgültig in die Arme Moskaus, Herr Peetz, oder? Dann ist Schluss mit Äquidistanzspielereien oder sonstigen Abgrenzungen zu Russland.
Ja, Jakob Wöllenstein hat das ja schon ganz gut beschrieben gerade. Also dieses Lavieren, was Lukaschenko eigentlich in den vergangenen 20 Jahren also betrieben hat, damit ist natürlich Schluss jetzt. Also es wird auch keine Rückkehr zum Status quo, also vor den Protesten in diesem Sinne geben können. Das heißt, auch durch die Sanktionen, die jetzt angedacht sind, man kann natürlich lange darüber reden, inwieweit solche politischen Sanktionen effektiv sind. Aber ein Effekt wird auf jeden Fall sein, dass die Machthaber in Belarus, Lukaschenko persönlich, die Wirtschaft in Belarus und so weiter auf verschiedenen Ebenen abhängiger von Russland sein wird. Auch was Belavia betrifft, also wenn das Verbot für Belavia, EU-Flughäfen anzusteuern, wirklich flächendeckend durchgesetzt wird, besteht ja auch die Gefahr, dass dieses Staatsunternehmen dann bankrott geht und eventuell dann auch von Russland übernommen wird. Ja, also diese Abhängigkeit wird mit Sicherheit viel, viel größer werden. Es wird ja häufig das so dargestellt, dass die Unterstützung von Russland immer ganz klar für Lukaschenko gewesen sein in 20 Jahren. Dem war mitnichten so. Jakob Wöllenstein hat das schon ganz gut ausgeführt. Ich glaube, das tatsächlich auch, dass die Unterstützungshandlungen vom Kreml für Lukaschenko also seit den Protesten relativ zögerlich waren. Auch dieser 1,5 Milliarden Kredit, die es gegeben hat bei dem ersten Treffen in Sochi. Wenn man sich vorstellt, wie viel Geld Belarus Russland schuldet, sind 1,5 Milliarden tatsächlich nicht viel. Hätte man wirklich ein langfristiges Überleben sichern wollen, hätte man 30 Milliarden tatsächlich wahrscheinlich geben müssen. Natürlich ist der Kreml daran interessiert, dass Belarus, dass diese Pufferzone zur EU, zur NATO, zu den liberalen Demokratien aufrechterhalten bleibt und unter der Kontrolle von Russland bleibt. Aber Lukaschenko wird natürlich in einer gewissen Weise auch unkalkulierbar für Russland, das ja auch darauf bedacht ist, als Weltmacht wahrgenommen zu werden und da in einer gewissen Form als loyaler Partner oder als stabiler Partner angesehen zu werden. Da glaube ich also, dass es auch noch die Option durchgespielt werden wird, zumindest im Kreml, dass möglicherweise, ja, was passiert, wenn Lukaschenko dann doch nicht mehr der Machthaber von Belarus ist.
Lassen Sie uns über die Sanktionen reden, Frau Sahm. Die EU hat am Montag den Flugverkehr mit und über Belarus gestoppt. Die Außenminister bereiten empfindliche Sanktionen vor. Es geht offenbar um das Milliardengeschäft mit Kalium, möglicherweise aber auch um Transitgas und Öl aus Russland. Allzu vernetzt ist Europa mit Belarus wirtschaftlich aber nicht so richtig. Sind die Sanktionen, die geplant sind, daher eher ein stumpfes Schwert?
Ich würde zustimmen, dass natürlich die Abhängigkeit von Russland wächst, aber man sollte umgekehrt nicht überschätzen, dass Lukaschenko und die politische Führung durchaus noch handlungsfähig ist und Spielräume nutzt und die asymmetrische Abhängigkeit zu nutzen versucht. Und dazu gehört gerade die Geopolitisierung des Konflikts. Mit dieser Geopolitisierung drängt Lukaschenko eben Putin und den Kreml dazu, das Land zu unterstützen. Und das hat auch eine Schutzstrategie für ihn selber. Was wirklich anders ist, im Unterschied zu früheren Sanktionswellen, ist der Faktor Ukraine. Die Ukraine unterstützt die Sanktionen. Die Ukraine hat sich auch den Flugverboten angeschlossen. Und das trifft Belarus oder die belarussische Wirtschaft wirklich sehr, weil in früheren Jahren die Ukraine eine sehr große Rolle spielt, um die negative Handelsbilanz mit Russland auszugleichen. Das macht einen Unterschied gerade. Insgesamt haben Sie recht. Belarus ist sehr oder verhältnismäßig wenig mit der Europäischen Union vernetzt. Und die Europäische Union hat auch in den besseren Jahren der Beziehungen diese nicht genug genutzt, um vertragliche Grundlagen zu schaffen. Also Belarus ist das einzige Land nach wie vor, das nicht Mitglied im Europarat ist. Und Belarus ist das einzige post-sowjetische Land, mit dem die EU überhaupt kein ratifiziertes Kooperationsabkommen hat. Als einziges wurde letztes Jahr das Visaerleichterungsabkommen ratifiziert. Also hier gibt es nur sehr wenige Grundlagen, so dass man auch nur sehr, sehr wenig zurücknehmen könnte, um Protest auszudrücken.
Lassen Sie uns über den Sinn und den Unsinn dieser Sanktionen dann reden. Wem nützen und wem schaden sie, Herr Pilz? Was ist Ihrer Vorstellung? Normalerweise treffen will man ja, ich glaube, man hatte eine Liste gemacht von 88 Leuten aus dem System, die finanziell getroffen werden sollen. Es sollen Vermögen von reichen Systemtreuen Belarussen eingefroren werden etc. Aber wenn es um den Austausch von Waren und Gütern geht, ist doch immer die Bevölkerung diejenige, die mehr darunter leiden muss. Ist das in diesem Fall auch so?
Also das Regime an sich ist schon abgekapselt. Assad Sam hat das ganz gut erklärt. Es ist schon isoliert und ich glaube auch, dass Lukaschenko und seine Getreuen es verschmerzen können, wenn sie nicht mehr nach Österreich in den Skiurlaub fahren können tatsächlich. Also das wird das Regime verkraften. Man kann auch irgendwo anders Ski fahren. Also im Kaukasus bieten sich auch gute Möglichkeiten, flapsig gesagt. Also es ist wichtig, das sind symbolische Akte, also die Regimegetreuen auf diese Liste zu setzen. Das ist auch wichtig natürlich, um eben die Protestbewegung, diese Selbstermächtigungsbewegung in ihren Interessen und zu unterstützen und auch die Glaubwürdigkeit der EU zu wahren. Also es wird das Regime auf jeden Fall verschmerzen können. Die Geschichte mit dem Luftraum ist eine andere, weil eben der Flughafen Minsk zurzeit, wir erinnern uns, die Landesgrenzen sind mehr oder weniger geschlossen in Richtung EU seit Dezember. Der offizielle Grund ist Covid-19, also von Belarus aus. Und der Flughafen Minsk ist die letzte Möglichkeit, dann eben auch für Leute in den Westen, in die EU auszureisen. Dazu kommt, dass über die vielen Jahre hat sich, also die Leute, die auch an dem Protest beteiligt waren, bei denen sich sowas wie eine staatsbürgerliche Verantwortung und Interesse entwickelt hat, die haben sich ja über die Jahre, vor allem diese jungen Leute mit der EU, also mit Paris, mit Warschau, mit Vilnius, mit Berlin und so weiter vernetzt. Also es wird auch für diese Leute schwieriger werden, nicht nur auszureisen aus politischen Gründen, sondern auch diese Verbindung aufrechtzuerhalten, wenn das mit diesem Verbot der Belavia-Flüge durchgesetzt wird. Ja. Und wirtschaftlich, ja, das wird auf lange Sicht, kann das sicherlich die Bevölkerung treffen. Aber die Belarussen haben über die Jahrhunderte tatsächlich im Angesicht von Kriegen und Katastrophen sehr, sehr gute Überlebensmechanismen, wirtschaftliche entwickelt und werden auch dahingehend sicherlich auch ihre Überlebensmechanismen entwickelt. Und es wird von der Regierung dann als Propagandamaterial sozusagen benutzt werden. Hier, der Westen, die EU führen einen Krieg gegen uns und ihr müsst dafür bluten.
Der Flugstopp, da habe ich noch eine Nachfrage. Die im Ausland lebende Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja hat ja gesagt, ja, wir arbeiten an Möglichkeiten für Notfall-Evakuierung. Was meint die damit? Wie könnten die aussehen, wenn doch die Grenzen Richtung Westen mit dem Vorwand Corona geschlossen sind und der Flugverkehr eingestellt ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Da arbeiten ja viele Leute schon seit letztes Jahr dran. In Litauen, Polen und so weiter ist es relativ leicht, also Notfallvisa zu bekommen, also für Leute, die politisch verfolgt sind. Die Prognosen für Belarus sind sehr, sehr düster. Und abhängig von den Repressionen, die jetzt durchgesetzt werden, ist es wichtig, dass die Politik sich auch darum bemüht, um die Menschen weiterhin. Das heißt, dieses Klein-Klein, was wir machen müssen, und dazu gehören auch eben diese Notfallvisa, um eben denen zu helfen, die ausreisen müssen aus politischen Gründen und die jetzt für längere Zeit im Ausland leben müssen. Die haben sich ja erstmal daran gewöhnt, also auch Svetlana Tichanowskaja, dass es möglicherweise nur ein paar Monate sind. Jetzt ist es schon ein Jahr wahrscheinlich und es wird noch wahrscheinlich viel, viel länger sein. Das heißt, diese Leute müssen ja irgendwie auch im Ausland dann unterstützt werden, in ihren Aktivitäten, aber einfach auch, um ihr Leben bestreiten zu können.
Morgen ist der Jahrestag, also ein Jahr nach der Verhaftung von Sergej Tichanowski, der Ehemann von Svetlana Tichanowskaja. Da wird also für morgen auch wieder zu Solidaritätsaktionen aufgerufen. Obwohl die demokratischen Kräfte im Exil ja sehr stark die Sanktionen insgesamt begrüßen und auch lange schon einfordern. Nach dem letzten dritten EU-Sanktionspaket im Dezember war die Reaktion doch eher enttäuscht, dass man sagte, wenn ihr so wenige Leute auf die Listen nur setzt und ihr habt die Informationen, also gerichtet an die EU, dann macht's lieber gar nicht, weil Originalzitat war, das Einzige, was unter diesen Sanktionen vom letzten Dezember leidet, ist eure eigene Glaubwürdigkeit. Aber mit Blick auf die Grenzen, da erscheinen jetzt auch im Netz schon Artikel, die eben die letzten Möglichkeiten zeigen, wie man auch auf dem Flugweg noch rauskommt. Also, dass man über Russland beispielsweise dann in die Moldau fliegen kann oder die Türkei ist auch noch offen. Und das wird wohl auch noch so bleiben. Die Frage ist dann allerdings, ob die Länder, die um Belarus rumliegen, nicht nur die Landeerlaubnis entziehen, sondern auch die Überflugrechte, wie es ja schon die EU-Länder gemacht haben. Also, dass man nicht mehr drüber fliegen kann, beispielsweise nach Kaliningrad. Auch das geht nicht mehr. Die Ukraine hat nach meinem Wissensstand noch nicht die Überflugrechte entzogen. Also man kann in südlicher Richtung noch beispielsweise in die Türkei. Aber sonst in der Tat, der Landweg ist seit Dezember weitgehend zu. Es gibt zwar eine Liste von Ausnahmen für Geschäftsreisen, medizinische Fälle, familiäre Notfälle, aber das ist natürlich nichts, was für die Breite der Bevölkerung zur Verfügung steht.
Außenminister Maas hat ja eine große und lange Sanktionsspirale angedroht, muss man wohl sagen, oder angekündigt. Was meint er denn über die wirtschaftlichen Maßnahmen hinaus? Beispielsweise das, was die International Accountability Platform für Belarus macht, nämlich Menschenrechtsverstöße registrieren, um später Richter und Sicherheitskräfte zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie die Opposition drangsalieren?
Der Begriff Spirale ist hier der zentrale, weil der Faktor Russland ist natürlich auch hier relevant. Und solange Russland das Lukaschenko-Regime unterstützt, kann Belarus alle Sanktionen auffangen. Und wenn Russland sich gegen Sanktionen anschließen würde, dann ist man wirklich in einer sehr gefährlichen, langwierigen, aufwendigen Eskalation. Und erste Anzeichen gibt es ja dafür, dass Russland Landegenehmigungen nicht erteilt hat für Fluggesellschaften, die jetzt nach Moskau fliegen und das belarussische Gebiet weiten.
Allerdings auch teilweise wieder, wenn ich kurz ergänzen darf, kurz auch wieder aufgelöst hat. Also Austrian Airline darf jetzt doch wieder reinfliegen. Vielleicht löst sich das gerade auch wieder. Ist ein Prozess.
Ja, es ist ein Prozess. Es ist schwierig, aber genau aus diesem Grunde, denke ich, ist es sehr wichtig auch, dass es neben den Sanktionen weiterhin, das ist ja auch in einigen Stellungnahmen passiert, Dialogangebote gibt, beziehungsweise die Bereitschaft im Falle von Veränderungen in Belarus selber auf belarussischer Seite auch andere Wege einzuschlagen.
Belarussisch Roulette, was bringen Sanktionen gegen Lukaschenko? So heißt unser SWR2-Forum heute. Die FR4978 des irischen Flugzeugunternehmers Ryanair wurde bei ihrem Flug am vergangenen Sonntag von Griechenland nach Litauen von einem Kampfjet Typ MiG-29 zur Landung gezwungen in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Angeblich wegen einer Bombendrohung, die sich als Fehlalarm, man könnte besser sagen, als Lüge herausgestellt hat. Der Regierungskritiker Roman Protasevich musste zusammen mit seiner Freundin aussteigen und wurde festgenommen und später zu offenbar erzwungenen Videoauftritten genötigt. Wir haben darüber gesprochen, die Europäische Union steht Kopf. Von Entführung, Piraterie, gar Staatsterrorismus war schon die Rede. Und die UN-Zivilluftfahrtorganisation ICAO will den Fall nun untersuchen. Herr Wöllenstein, war die Aktion tatsächlich Unrecht?
Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es diese Untersuchung geben soll, die erst innerhalb von einem Monat und nach dem, was ich heute an Einschätzungen gesehen habe, Ergebnisse bringen soll. Aber die Indizien deuten doch nun im Moment nach dem, was wir haben, doch sehr darauf hin, dass da ja internationale Verpflichtungen gebrochen worden sein können. Und bis dahin, dass ja diese Protokolle, die aktiviert werden im Fall einer Bombendrohung, dem dienen, dass Flugzeuge oder Piloten mit einem absoluten Vertrauen zu den Flughäfen eben in Sicherheit gebracht werden. Und das ist ein Vorwurf, der im Raum steht, dass gerade dieses Recht, diese Protokolle, die dem Schutz der Menschen dienen, auf den Kopf gedreht worden sind von dem Regime, um eben Menschen zu gefährden. Also das sind schon sehr, sehr schwere Vorwürfe, die da im Raum stehen. Und dass eben so viele europäische Länder, bis hin ja auch nun der Präsident von Österreich, war, glaube ich, das jüngste Beispiel, der auch sagte Staatsterrorismus. Und Österreich ist eins der europäischen Länder, die ein gutes Verhältnis noch oder ein konstruktives, pragmatisches Verhältnis gepflegt haben. Herr Lukaschenko selbst war ja sogar in Wien, dass auch Österreich nun da ziemlich klare Worte findet. Das spricht schon dafür, dass es da ziemlich eindeutige Hinweise gibt.
Dem entführten Blogger Roman Protasevich droht nun Lagerhaft, möglicherweise sogar die Todesstrafe, wenn er tatsächlich unter dem Terrorismusvorwurf angeklagt werden sollte. Lukaschenko regiert sein Land nach den Unruhen des letzten Jahres mit harter Hand. Frau Sam, wie geht es der Oppositionsbewegung heute?
Ja, das lässt sich mit einem Wort schwer ausdrücken, wie es der Oppositionsbewegung heute gibt. Es gibt ja nicht die Oppositionsbewegung, sondern unterschiedliche oppositionelle Akteure. Wir hatten es im letzten Jahr mit einer breiten, aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bewegung, Schichten sich kommenden Protestbewegung zu tun, von denen ein großer Teil sich vorher nie politisch engagiert hatte, sondern die gerade auch in Reaktion auf das Covid-19-Management der Regierung sich zuerst solidarisiert hatten und auch Krankenhäusern und so weiter geholfen haben, um mit der Pandemie besser umgehen zu können und das Schlimmste zu verhindern und sich dann auch angefangen, politisch zu engagieren und für einen politischen Wandel zu engagieren, ohne mit der Reaktion des Staates zu rechnen, die dann erfolgt ist. Und insgesamt müssen wir uns anschauen, damit unterscheidet sich Belarus eben auch von anderen postsowjetischen Staaten. Es gibt hier seit 1996 eine Verfassung, die keine ausgewogene Gewaltenteilung hat und vollständig auf die Person des Präsidenten zugeschnitten ist. Es gibt eine präsidiale Vertikale. Der Präsident ernennt persönlich jeden Bürgermeister, jeden Richter und oppositionelle Akteure sind in keinerlei politischen Institutionen vertreten. Das unterscheidet beispielsweise kardinal die Situation von der Ukraine, von Armenien, von anderen Staaten, in denen Opposition im Parlament beispielsweise vertreten ist und damit Möglichkeiten auch vorhanden sind, aus Institutionen hinaus über öffentliche Auseinandersetzungen politische Veränderungen herbeiführen. Dieser Weg ist in Belarus abgeschnitten. Es ist jetzt eine sehr, sehr wichtige Frage, wie sich die Situation weiterentwickelt. Denn Lukaschenko hatte ja ein Verfassungsreferendum angekündigt. Dieses Verfassungsreferendum sollte, so war die Aussage beim Volksdeputiertenkongress im Februar diesen Jahres, mit den Kommunalwahlen verbunden werden, die für Januar 2022 avisiert waren. Die Frage ist nun, wird es zu diesen Wahlen, wird es zu diesem Referendum kommen? Und ein solches Referendum, eine solche Wahl würde zumindest begrenzte öffentliche Tätigkeitsmöglichkeiten, Agitationsmöglichkeiten auch für unabhängige Kräfte bieten. Und ein Grund für das harte Vorgehen könnte genau darin bestehen, eben eine Netzwerkbildung zu verhindern, eine neue Mobilisierung von Bevölkerung zu verbieten. Und es wird auch durchaus schon diskutiert, die Wahlen zu verschieben, weil man eben sich noch nicht sicher ist, dass man solche Wahlen wirklich im gewünschten Sinne durchführen könnte. Also hier sind ganz entscheidende Momente, von denen eigentlich die aktuellen Ereignisse ablenken. Und in dem Sinne drängt sich fast der Verdacht auf, als ob eine solche Eskalation durchaus im Sinne des Regimes ist, weil sie zum Beispiel eine Vorlage auch bieten können, die Kommunalwahlen abzusagen. Es erstaunt, dass Belarus jetzt die belarussische Führung so die Repressionen verstärkt hat und die EU-Sanktionen ja provoziert hat quasi und diese Einigkeit. Und nachdem wochenlang davor gewarnt wurde, dass die EU ein viertes Sanktionspaket verabschiedet und damit gedroht wurde, dass man in diesem Falle dann hart reagieren würde, bis hin zur Vernichtung der Zivilgesellschaft im Land. Und die EU hatte ja tatsächlich gezögert und hatte die Verabschiedung des Pakets verschoben. Und jetzt hat die belarussische Seite quasi die Einigung der EU in dieser Frage in bisher ungekanntem Ausmaße selbst herbeigeführt.
Hat die Opposition, Herr Pilz, überhaupt noch richtig Mut? Es ist ja die Rede von 30.000 bis zu 35.000 Festnahmen, darunter auch 500 Journalisten, Sie hatten das ja schon erwähnt. Es wird gefoltert, es wird getötet, es gibt Strafprozesse und politische Gefangene. Wer hat denn da noch den Mumm, auf die Straße zu gehen oder sich zumindest oppositionell zu betätigen, sich zu informieren, sich mit anderen zu verbünden und zu vernetzen?
Na, wer hat Mut? Also man muss unterscheiden einmal die Leute, die dann auch im Land sind und natürlich die Aktivisten, die oppositionellen Politiker, die das Land aufgrund von politischer Verfolgung verlassen mussten, die draußen sind, die wollen natürlich zurück. Also sie wollen natürlich in ihr Land zurück und bringen natürlich deswegen den Mut auf, sich weiterhin aktiv zu beteiligen, um dieses Regime weiter unter Druck zu setzen und weiter zu isolieren. Die Frage ist natürlich, inwieweit das Früchte trägt dann auf die lange Sicht. Natürlich haben sie Angst und müssen an die Menschen auch denken, vor Ort. Also es herrscht eine wahnsinnig bedrückende und depressive Stimmung. Es geht Angst um. Die Leute haben Angst, dass der KGB, OMON und so weiter, die Strafverfolgungsbehörden morgen vor ihrer Tür stehen könnten. Und das betrifft ja auch nicht nur Aktivisten, Journalisten, Politiker und so weiter, sondern es kann jeden wirklich mittlerweile treffen, weil tatsächlich sowas wie Rechtswillkür herrscht und die Repressionseskalationsspirale schon seit September ja sozusagen unerbittlich in Gang ist. Dass sich erstens in der Selbstermächtigung, in diesem Beginn eines Selbstermächtigungs Prozesses sowas wie staatsbürgerliche Werte verstärkt haben. Das zeigen ja auch viele Umfragen und Untersuchungen, die es seit vergangenen Jahr gegeben hat. Das wird, glaube ich, erstmal nicht weggehen. Und auch gerade in dieser schwierigen oder gefährlichen letzten Woche für die Belarussen vor Ort gab es auch wieder kleinere Proteste, also in unterschiedlichen Bezirken. In Minsk teilweise ist man natürlich nicht wie im vergangenen Jahr zu Zehntausenden, aber es sind immer ein paar Leute in kleineren Protesten auf die Straße gegangen, um eben zu zeigen, an ihre eigenen Leute, wir haben keine Angst, wir lassen uns nicht unterkriegen, aber auch nur, um mal draußen zu signalisieren, wir sind eben noch da und haltet die Aufmerksamkeit auf euch. Inwieweit dieser Keim, der da gelegt worden ist, also dieses Selbstermächtigungsprozess, Prozesses wirklich komplett erstickt werden kann, das mag ich zu bezweifeln. Aber wenn die Repressionen natürlich für 3 Jahre noch weiterlaufen sollten, in diesem Maße, die Leute müssen ja irgendwie weiterleben tatsächlich.
Die Mitglieder des 7-köpfigen Koordinationsrats, Herr Wöllenstein, die sind ja längst im Exil oder im Gefängnis. Es gibt wohl einen neuen Koordinationsrat mit 50 Leuten im Kern. Angeblich soll er 3.000 Mitglieder haben. Ist die Opposition also noch organisiert oder ist das eine Illusion?
Naja, zum einen die beiden Strukturen, die Sie nannten, das gehört zusammen. Diese 7 Köpfe sind das Präsidium des Koordinierungsrates und das andere ist der erweiterte Koordinierungsrat. Und das wurde ja vorgestellt, immer wieder mal, als sei das das Parlament der Demokratiebewegung. Das hat Astrid Sam ja eben sehr richtig erzählt, dass es dann nicht um eine Bewegung ging, die als eine Partei mit einer klaren Struktur und Entscheidungsmechanismen groß geworden ist, sondern dass wirklich viele Köpfe waren, die da zusammenkamen, auch mit situativer Anführerschaft bei den Demonstrationen. Nechta hat da eine wichtige Rolle gespielt, wo Herr Pratasevich ja gearbeitet hat, das zu koordinierenden Rahmen zu geben, Orte, Plätze, Marschrouten zu benennen. Und dann, dass Svetlana Tsikhanouskaya ja zur letzten verbliebenen Präsidentschaftskandidatin wurde mit dieser breiten Koalition, die drei Frauen, die ja weltweit Schlagzeilen gemacht haben, das war einfach ein Coup, dass sich die verbliebenen Kräfte da zusammengetan haben. Und jetzt in der Tat ist es zerstreut. Manche sind im Gefängnis in Belarus, viele sind im Land eingeschüchtert, obwohl es immer Protestaktivitäten, wenn auch auf einem kleinen Niveau, gegeben hat. Und andere sind eben in verschiedenen Orten ins Exil getrieben worden. Es gab allerdings diese Woche eine Konferenz, wo sich eben führende Köpfe dieser vom Exil aus arbeitenden Oppositionsgruppen getroffen haben, zu einer Klausurtagung, und da doch ein starkes Signal wieder von Einigkeit ausgeht. Und das, wenn man guckt, in den letzten 20 Jahren war ja immer die Krux der belarussischen Opposition, dass ganz viel intern gestritten wurde und Lukaschenko nach dem Prinzip teile und herrsche der lachende Dritte war sozusagen. Und jetzt, dass trotzdem, dass es natürlich verschiedene Ambitionen gibt, einige haben Parteigründungen angekündigt, aber trotzdem ein Signal ausgeht und sogar der Begriff von Bewegung, einer gemeinsamen Bewegung, der oft als Fremdzuschreibung genutzt wurde für die Demokratiebewegung in Belarus, um die vielen Akteure zusammenzubringen, jetzt auch doch wirklich als eigenes Label sozusagen genutzt wird, zu sagen, wir haben alle die gemeinsamen Ziele, Ende der Gewalt, freie Neuwahlen, Unabhängigkeit und Souveränität unseres Landes zu schützen. Das ist auch ein ganz wichtiges eines Element. Und andere Fragen wie etwa künftige Wirtschaftsausrichtung und sowas tritt da natürlich erstmal hinter zurück. Also diese Einigkeit und der Wille, da zusammenzustehen, solange es eben dauert, der ist schon erkennbar. Und das ist, glaube ich, im Vergleich, wie gesagt, zu den letzten 20 Jahren doch singulär.
Die reale Macht Lukaschenkos wird ja gerne so beschrieben. Er habe etwa ein Drittel des Volkes hinter sich, den kompletten Staatsapparat und die Unterstützung von Russland. Das scheint ja nahezu unschlagbar zu sein. Andererseits hören wir, es gibt nach wie vor trotz aller Repressalien Opposition, Widerstand gegen das Lukaschenko-Regime. Das System Belarus ist in einer Krise. Gibt es eine Chance auf eine Demokratisierung von Belarus mit Lukaschenko? Ist sowas überhaupt denkbar oder muss der vor allem in erster Linie erstmal weg, damit der Weg frei wird für einen demokratischen Prozess?
Mit der Erfahrung, die wir haben mit Lukaschenko aus den vergangenen 25 Jahren, sind es jetzt mittlerweile über 25 Jahre, es wird keine demokratische oder keine verfestigte Demokratisierung des Landes geben unter dieser Machtvertikalen, die Lukaschenko so solide und stabil in den vergangenen 26 Jahren aufgebaut hat. Astrid Sam hat eben schon ganz gut erklärt im Hinblick auf die Kommunalwahlen, es wird auch dahingehend schon strategisch überlegt, eben zu verhindern, dass sich Netzwerke, und das ist übrigens das, wo die Opposition, also diese neue Opposition, muss man ja sagen, die sich im vergangenen Jahr gebildet hat, die alte ist ja nach den Protesten 2010 und den darauf folgenden Repressionen 2011 ja mehr oder weniger handlungsunfähig gemacht worden. Und diese Dezentralität, die ist ja eigentlich ein Plus für diese neue Opposition. Und über diese Dezentralität eben schnell in diesem feindlichen Umfeld schnell und flexibel Netzwerke aufbauen zu können, die womöglich dazu führen, dass man eben auch bei Kommunalwahlen dann eben an seine Posten kommt und eben seine Interessen durchsetzen kann. Das versucht dieses Regime eben schon zu verhindern. Und das ist ja schon Lukaschenkos Logik, ein Weg oder der sichere Weg, um seine Macht weiterhin zu erhalten. Also eine Demokratisierung, kann man, glaube ich, ganz sicher sagen, wird es unter Lukaschenko nicht geben.
Ich denke, wir müssen erstmal nochmal berücksichtigen, wenn wir uns den Wahlkampf im vergangenen Jahr anschauen, auch von Svetlana Tichanowska und ihren Unterstützern, und auch die Protestbewegung im August, dann war ja eigentlich eine sehr große Überzeugung vorhanden, dass eigentlich die Mehrheit des Staatsapparats, der Angestellten, auch Veränderungen wollen und dass sie unter neuen Bedingungen sehr qualifiziert, kompetent arbeiten können. Und sowohl Viktor Paparico als auch eben Svetlana Tichanowska hatten ja auch angekündigt, im Falle eines Wahlsieges, im Falle von einem Führungswechsel, würden sie die Mehrzahl der Personen im Amt lassen. Bei Viktor Paparico war sogar die Aussage, er könnte mit dieser Regierung und mit dem damaligen Premierminister Rumas wunderbar zusammenarbeiten. Und das hat sich verändert, weil die Erwartungen, dass die Sicherheitskräfte nicht gegen die eigene Bevölkerung vorgehen würden, die Erwartung, dass mehr Angehörige des Staatsdienstes sich auch deutlicher gegen die Gewalt äußern würden, sich für eine friedliche Lösung, Kompromisslösung stark machen würden, die sind enttäuscht worden. Und das erklärt zu einem Teil auch die Hilflosigkeit der Oppositionsbewegung mit, dass hier eigentlich eine ganz andere Vorstellung, Erwartung von dem politischen System vorhanden war. Ich denke, wir sollten hier im Augenblick auch nicht unbedingt über die Chancen auf Demokratisierung sprechen, weil das ist wirklich eine Fernperspektive. Auch im Augenblick geht es überhaupt erstmal um die Frage, wie kommt man zur Deeskalation? Wie kommt man dahin, dass eine wieder konstruktivere Beziehung Staat-Gesellschaft möglich werden und hier überhaupt Chancen auf Veränderungen im friedlichen Sinne wieder möglich sind? Und da muss man umgekehrt sagen, ein Motiv von Lukaschenko ist sicherlich auch, was sind seine langfristigen Perspektiven? Und außer eben jetzt diesen Führungsanspruch weiter so durchzufechten, gibt es für ihn keine Alternativen. Diese Frage ist nach wie vor, denke ich, nicht vom Tisch, wie hier vorgegangen werden kann, weil ohne ihn umgekehrt ist hier auch keine Lösung möglich.
Lassen Sie uns zum Schluss, Herr Wöllenstein, nochmal den Fokus ein bisschen erweitern. Welche Rolle kann oder muss die Europäische Union vielleicht sogar im Zusammenspiel mit Russland spielen, damit die Lage in Belarus nicht weiter eskaliert? Was kann man tun?
Ja, das ist natürlich die große Preisfrage. Ist es möglich oder auch inwiefern ist es ja wünschenswert, dass es da zu einem Akkord kommt, dass sich die großen Mächte, es ist ein Treffen Mitte Juni, Biden und Putin auf der Tagesordnung. Ist das überhaupt das Ziel, dass sich die USA und Russland und Europa dann einigen darauf, wie es mit Belarus weitergeht? Da ist die Befürchtung natürlich groß aus belarussischer Sicht, dass dann in einer Jalta-Manier über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Und es wurde ja eben schon mal genannt, dass durchaus dazu das auch dienen könnte, dass wir nun innenpolitische Krise eben auf diese internationale Ebene gehoben haben, die also eine sicherheitspolitische Relevanz hat. Gleichzeitig, glaube ich, ist es schon wichtig, dass die Nachbarn, so ja, blöd das klingt, die Entwicklung in Belarus hinnehmen. Das gilt natürlich vor allem an die Adresse von Russland. Einen Prozess, der... Ja, Demokratisierung ist in der Tat ein großes Wort, das weit weg ist, aber eine Transformation, einen Wandel im Land, der irgendwann ja kommen muss, den ja nicht zu torpedieren mindestens, sondern am besten zu begrüßen. Und da ist natürlich die Frage, gibt es vertrauensbildende Maßnahmen und alles, was in den letzten Monaten zwischen Russland und dem Westen passiert ist, geht ja eher in die exakt andere Richtung, dass wir immer wieder neue Tiefstände erreichen. Was die EU machen kann, ist in der Tat, die Druckmaßnahmen, die nun kommen, immer zu kombinieren mit Angeboten. Deswegen sagte ich ja nochmal am Anfang, das Investitionspaket ist, glaube ich, der richtige Weg, dass man das in Aussicht stellt. Und das dann auch zu verbinden mit Konditionen, wann werden, wenn wir von der Sanktionsspirale sprechen, wann geht es nach oben, wann geht es nach unten, sich da möglichst politische Handlungsoptionen aufrechtzuerhalten und die auch zu binden an einen Prozess, nicht nur an das Ergebnis. Zu sagen, wenn Belarus demokratisch ist, gibt es Investitionen. Na gut, dann kann es lange dauern. Ne? Aber zu sagen, wenn es einen Prozess gibt, wo ein Dialog anfängt, das war ja die große Kampagne der demokratischen Kräfte, Verhandlungen zu führen, worüber auch genau die Verhandlungen realistisch laufen können, aber dass man in Dialog kommt, dass das unterstützt wird und eben vor allem Belarus auf der Agenda halten, dass das Thema nicht absinkt und, glaube ich, das ist auch noch wichtig zu differenzieren, das Land Belarus nicht gleichzusetzen in unserer Kommunikation mit dem Regime alleine.
Ganz kurz zum Schluss, Herr Peetz, Ihre Meinung, Deeskalation, gegebenenfalls irgendwann auch mal Demokratisierung, ist das ohne Russland machbar?
Unter Putin wird es sehr, sehr schwer, also einen stabilen Transformationsprozess, Wandelprozess in Belarus erst anzustoßen und dann auch weiter zu institutionalisieren sozusagen. Also Demokratie ist sicherlich noch ein Fernbegriff, das ist jetzt mehrmals gesagt worden. Aber ohne Russland oder ohne Putin und ohne den Kreml ist das. Aber ich halte das nicht für ganz unmöglich, weil Lukaschenko eben, man sieht ja diese Eskalationsspirale, die sich ja, und die hat ja nicht erst mit dieser Flugzeugentführung tatsächlich begonnen, sondern die läuft seit August letzten Jahres, hat wahrscheinlich auch schon Jahre vorher begonnen. Das heißt, dieses Regime verschiebt das Denkbare und Machbare des Möglichen immer weiter und das könnte irgendwann auch für den Kreml zum Problem werden, nämlich dann genau, wenn man eben als in irgendeiner Form als stabiler Pachter des Westens angesehen werden will. Da werden auch Überlegungen sicherlich getan, dass man überlegt, also wenn der politische Raum sich öffnet, können wir Stabilität halten nur mit Lukaschenko, also wenn er da mit Repression sich an der Macht hält, oder wenn der politische Raum sich öffnet und der Kreml eben versucht, über diese Öffnung des politischen Raumes eben Einfluss durch einen entsprechenden Kandidaten oder eine Partei, solche Versuche hat es ja auch schon bereits gegeben oder wurden angedacht oder initiiert, wie auch immer. Also das sind sicherlich auch Optionen, die überlegt werden.
Belarussisch Roulette, was bringen Sanktionen gegen Lukaschenko? Darüber diskutierten in diesem SWR2-Forum der Autor und Journalist Ingo Peetze, arbeitet als Redakteur für das Belarus-Projekt des Portals Decoder.org in Berlin. Dr. Astrid Sahm ist Osteuropa-Historikerin und arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Und Jakob Wöllenstein, er leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belarus. Mein Name ist Klaus Heinrich.